Hallo und herzlich willkommen bei PetaJoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und bevor wir heute loslegen, will ich noch einen kleinen Hinweis loswerden. Jetzt machen wir PetaJoule ja schon seit April 2019 und wir haben einen klaren Fokus auf Energie- und Klimapolitik in Österreich. Es kommt in letzter Zeit aber immer öfters vor, dass Podcasting auch ein Werkzeug ist, das wir in Projekten einsetzen. Neben einer Projektwebsite gibt es dann zum Beispiel auch eine Podcast-Reihe. Manchmal auf Englisch, manchmal sind es ziemliche Orchideenthemen. Und damit wollen wir euch, liebe Hörer und Hörerinnen von PetaJoule, nicht verwirren. Und deswegen haben wir einen eigenen Podcast-Kanal für solche Folgen gegründet. Er heißt PetaJoule Projects und ihr könnt ihn überall abonnieren, wo es auch PetaJoule gibt. Eine Folge haben wir schon veröffentlicht. Es geht um Biogas in Entwicklungs- und Schwellenländern und das Horizon 2020 Projekt DBCO. So, aber wenn es passt, dann veröffentlichen wir die Folgen natürlich auch auf beiden Kanälen. So, jetzt aber zur heutigen Folge. Es geht um etwas, das in unserem Land niemanden kalt lässt. Die Abneigung gegenüber dieser Technologie ist tief in der DNA der Österreicher und Österreicherinnen verankert und diese Ablehnung ist fast ähnlich identitätsstiftend wie das Wiener Schnitzel und das Skifahren. Alle Menschen, die vor 1980 geboren sind, können Geschichten über Tschernobyl erzählen zum Beispiel, was sie damals gemacht haben, dass sie nicht rausgehen haben können, dass sie keine Schwammerl essen durften und so weiter. Die Klimakrise ist es, die das Thema Kernenergie, Atomkraft, Nuklearenergie, eigentlich Nukularenergie, wieder zum Gesprächsthema macht. So, und das ist auch das nicht ganz ernst gemeinte Motto unserer heutigen Ausgabe, Net Zero by Nuclear. Sind das nicht strahlende Aussichten für die Atomkraft? Ich habe heute wieder zwei Kollegen bei mir, ihr kennt sie schon aus anderen PetaJoule-Folgen, Günther Pauritsch und Martin Baumann. Günther, Martin, hallo.
Hallo.
Ja, hallo, schönen Tag.
Günther, darf ich dich nochmal kurz bitten, dass du dich vorstellst, wer du bist, was du machst?
Ja, einen schönen guten Tag. Ich heiße Günther Pauritsch. Ich leite hier in der österreichischen Energieagentur das Center für Energiewirtschaft und Infrastruktur. Und in diesem Center beschäftigen wir uns mit den verschiedensten Fragestellungen im Zusammenhang mit der Transformation des Energiesystems auf dem Weg in die Klimaneutralität. Und ich finde es durchaus spannend, auch heute mal darüber zu diskutieren, was kann man denn global und europaweit von der Atomenergie erwarten oder auch nicht.
Schön, dass du da bist, Günther. Martin, ein paar Worte über dich.
Ja, hallo, mein Name ist Martin Baumann. Ich bin ebenfalls hier im Center von Günther Pauritsch und beschäftige mich primär mit Szenarioentwicklung und Modellierung und mit der Analyse der Pfade, wie wir zur Klimaneutralität gelangen können. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich einen leichten Nuklear-Background habe. Ich komme ursprünglicherweise aus der Fusionsforschung. Ich bin theoretischer Physiker und mein wissenschaftlicher Beginn war im Bereich der Plasmaphysik, im Bereich der Kernfusion angesiedelt.
Das ist ja optimal. Da haben wir heute jemanden bei uns, der sich wirklich auskennt. Martin, ich bleibe auch gleich bei dir. Vielleicht noch der Hinweis, einige Fragen, die ich euch heute stelle, kommen zum Großteil auch von Twitter-Usern. Wir haben Leute gefragt, was sie denn gerne wissen wollen. Und ich würde gerne mal wirklich mit den Basics beginnen, Martin. Kannst du uns erklären, wie das funktioniert mit der Atomkraft, also rein physikalisch und welche Arten es da gibt?
Ja, gerne. Nuklearenergie gewinnt, wie der Name schon sagt, die Energie aus der Bindungsenergie von Atomkernen. Das heißt, die Kräfte, die die Atomkerne, sprich Neutronen und Protonen, aneinander halten. Es gibt da zwei große Teilbereiche. Der eine Teilbereich ist die Kernspaltung, wo es eben darum geht, aus relativ großen Atomkernen, wie zum Beispiel Uran oder Plutonium, kleinere zu machen und die dabei freigesetzte Energie dann in weiterer Folge zu nutzen. Die andere Strömung ist die Kernfusion. Hier geht es darum, aus kleinen Atomkernen, in dem Fall Wasserstoff oder auch Deuterium oder Tritium, größere Atomkerne wie Helium zu machen. In beiden Fällen gilt, die Masse des entstehenden Produkts ist kleiner als die Summe der Ursprungsmassen. Das heißt, diese Massendifferenz ist diese Energie, die wir nutzen können. Die kommt aus dem berühmt-berüchtigten E ist dem C-Quadrat, das vor 100 Jahren aufgeschrieben wurde. Und nachdem C-Quadrat sehr groß ist, ist die Energiemenge, die man hier gewinnen kann, sehr groß.
Okay, das macht sich alles sehr hochtrabend an, aber eigentlich steckt dahinter ja dann, wenn man jetzt von der Stromerzeugung ausgeht, eine relativ banale Technologie, oder?
Richtig. Während der Kernprozess, diese Kernprozesse sehr komplex sind, wird im Endeffekt die dabei entstehende Energie, die in Form von Neutronen freigesetzt wird, dazu verwendet, um Wasser zu erhitzen, beziehungsweise irgendein Kühlmittel, aber derzeit ist es primär Wasser. Und dieses Wasser wird dann im Endeffekt in Dampf umgewandelt und dann über einen Dampfturbinenprozess in Strom umgewandelt. Das heißt, im Endeffekt, es ist eine andere Art und Weise, Wasser zu erhitzen und damit mit stinknormalen Dampfturbinen Strom zu erzeugen.
Also eigentlich auch das gleiche Prinzip, wie ein Kohlekraftwerk funktioniert.
Vom Prinzip her genau das, was in einem Kohlekraftwerk passiert.
Okay. Diese Kernspaltung nennt man ja auch Fission. Und da gibt's ganz unterschiedliche Arten an Reaktortechnologien. Kannst du uns da nochmal einen kurzen Überblick geben?
Ja, gerne. Der hauptsächliche Unterschied ist einmal, zwischen den thermischen und der Reaktoren und den Brutreaktoren. Was bedeutet das? Die Neutronen, die in dieser Spaltung entstehen, sind zu Beginn sehr schnell, und die müssen dann auf eine niedrige Geschwindigkeit gebracht werden, um effektiv weiterspalten zu können. Und das sind die sogenannten thermischen Reaktoren. Und hierzu verwendet man Wasser. Und dieses Wasser ist gleichzeitig das Medium, mit dem man dann diese Energie auffängt und dann weiter in Energie umwandelt. Und da gibt es eigentlich zwei Hauptbereiche.
Dieses Wasser wird dann heiß?
Das Wasser wird heiß. Okay. Das wird sehr heiß, steht unter Druck, beziehungsweise verdampft. Und man verwendet entweder normales Wasser oder auch leichtes Wasser genannt. Es gibt aber auch eine Reaktorform, die schweres Wasser verwendet. Das ist mit einem speziellen Wasserstoffisotop gemacht.
Das sind Leichtwasserreaktoren und Schwerwasserreaktoren.
Genau, richtig. Okay. Dann gibt es noch eine weitere Unterscheidung, ob das Wasser unter Druck steht oder ob das direkt verdampft. Das sind die sogenannten Druckwasserreaktoren oder Siedewasserreaktoren. Mhm. Die sind von der Bauart her prinzipiell unterschiedlich, aber die Kernkonzepte dahinter sind völlig die gleichen. Eine ganz andere Kategorie sind dann noch die schnellen Brüter. Die basieren auf der Spaltung mit schnellen Neutronen und die sind den Brutreaktoren. Das bedeutet, aus Material, das vorher nicht spaltbar war, wird spaltbares Material gebrütet. Das heißt, teilweise wird der Brennstoff im Prozess selbst erzeugt.
Mhm. Interessant. Dieser Brennstoff, den man einsetzt in Atomkraftwerken, das ist ursprünglich Uran. Wie funktioniert das? Man baut das Uran ab und dann kann man das ja nicht sofort verwenden, oder?
Man kann es erstens nicht sofort verwenden und zum anderen, man kann auch nicht alles davon verwenden. Uran ist hauptsächlich Uran-238, das sogenannte Natururan. Und das ist eigentlich nicht so gut spaltbar. Ein kleiner Teil davon aber ist das Uran-235, das lässt sich sehr gut spalten. Das ist allerdings wirklich nur zu einem sehr kleinen Teil in der Natur vorkömmlich, nämlich nur zu 0,7%, also sehr, sehr wenig. Das heißt, man braucht sehr viel Uran, um eine ausreichend große Menge spaltbares Uran zu haben. Und dieses, damit aber das im Reaktor in einer ausreichenden Menge vorhanden ist, muss es angereichert werden. Das heißt, man braucht statt 0,7% 3-4% Uran-235. Das ist die sogenannte Urananreicherung, auch ein Thema, wo es dann sehr starke Berührungspunkte zu Nuklearwaffen gibt.
Mhm. weil dort ja noch mehr angereichert wird als diese 3-4%.
Das geht dann richtig. Während Kernreaktoren mit 3-4% Anreicherung betrieben werden, braucht man für Nuklearwaffen um die 90%. Mhm. Das heißt wesentlich mehr, aber das Grundprinzip ist dasselbe. Das heißt, wenn man von 0,7 auf 3% anreichern kann, kann man dann auch von 3% auf 90% anreichern. Es dauert nur länger und braucht mehr Energie.
Okay. Gut, dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Wo gibt's denn dieses Uranerz und wie lange halten diese Vorräte dann eigentlich noch?
Das Uranerz ist in den Vorkommen global weniger weit verbreitet, als man annehmen könnte. Viel davon ist in Australien, in Russland, Kasachstan und in Kanada oder auch in den USA. Aber es ist vergleichsweise konzentriert eigentlich auch in den Vorkommen. Es ist teilweise abbaubar mit klassischen Tagbauminen, das heißt so wie die großen Braunkohleminen in Deutschland, kann man sich das vorstellen, wo große Mengen Gestein abgebaggert werden. Es gibt aber genauso gut die Untergrundminen, also die tiefen Minen. Und ein weiterer Punkt sind sogenannte Laugenverfahren, wo man, dass die Uranvorkommen tief im Boden liegen. Es wird eine Lauge eingepresst in den Boden, wieder rausgesaugt und diese Lauge löst das Uran aus dem Gestein, das sogenannte In-Situ-Leaching.
Okay, das hört sich jetzt auch nicht besonders umweltfreundlich an.
Ja, ist es nicht unbedingt und man ist ja auch energieintensiv. Mhm. Und die Uranvorkommen belaufen sich auf konservativ geschätzt um die 5 Millionen Tonnen. Und wenn man wirklich alles berücksichtigt, wo man vermutet und hofft, Uran zu finden, sind es ungefähr 20 Millionen Tonnen global. Das klingt jetzt nach viel oder wenig, je nachdem, wie man es betrachten möchte, nachdem man 20 Millionen Tonnen ist ein großer Berg. Zum Vergleich dazu, wir verbrauchen derzeit pro Jahr ungefähr 60.000 Tonnen. Mhm. Das heißt, diese konventionellen Ressourcen halten ungefähr 130 Jahre lang, wenn wir sie mit der derzeitigen Rate weiterverwenden.
Okay. Es gibt natürlich viele Lobbys, die wollen, dass man die Nutzung der Kernkraft noch ausbaut. Dazu kommen wir auch später noch. Wir wissen jetzt also, ein Atomkraftwerk funktioniert im Endeffekt wie ein riesiger Wasserkocher und mit diesem heißen Wasser bzw. dem Dampf wird dann eine Turbine angetrieben, die Strom produziert. Günther, wie groß ist die Bedeutung dieser großen Wasserkocher global? In welchen Ländern gibt es denn viel Atomkraft?
Also generell kann man sagen, dass die Bedeutung der Kernenergie in der Stromerzeugung sehr asymmetrisch global verteilt ist. Wenn man eine weltweite Betrachtung hernimmt, dann ist es so, dass derzeit insgesamt 415 Kernreaktoren weltweit in Betrieb sind, die insgesamt eine installierte Leistung von ca. 369 Gigawatt ausmachen. Das ist eine Anzahl, die ungefähr dem Wert des Jahres 1989 entspricht. Das heißt, die Tendenz der Anzahl der Reaktoren ist rückläufig. Ein Maximum geschichtlich hatten wir im Jahr 2002 mit 438 Kernreaktoren, die in Betrieb sind. Was die Stromerzeugungsmengen anbelangt, erzeugen diese Reaktoren ca. 10% der gesamten Stromerzeugung der Welt global betrachtet. Das ist auch ein relativer Wert, der rückläufig ist. Hier gab es auch einmal ein anteilsmäßiges Maximum im Jahr 1996, da war das bei 17%, geht jetzt tendenziell zurück, ist heute 10% in einer globalen Betrachtung. Das entspricht einer erzeugten Strommenge in Summe von ca. 2600 Terawattstunden pro Jahr. Jetzt muss man aber sagen, dass diese Anzahl der Reaktoren sehr asymmetrisch verteilt sind. Es gibt nämlich eine Verteilung, die so aussieht, dass fast 2/3 aller Kernreaktoren in 5 Ländern stehen, die eben die Hauptanwender der Kernenergie sind. Angeführt anzahlmäßig ist das Ganze von den USA mit 94 in Betrieb befindlichen Kernreaktoren. China hat 49, Frankreich 56, Russland 38 und Südkorea 49. Das heißt, in Summe von diesen 438 415 Reaktoren sind 286 in diesen 5 Ländern angesiedelt. Und das sind auch jene Länder, die Unternehmen haben, die technologisch in der Lage sind, diese Kernreaktoren überhaupt einmal herzustellen und derartige Kraftwerke zu bauen. Und in vielen anderen Ländern, wo Kernreaktoren in Betrieb sind, ist das halt dann anteilsmäßig deutlich geringer. Wenn man Europa anschaut, dann ist natürlich bekanntermaßen Frankreich das Land, das mit fast 70% seiner Stromerzeugung aus Atomenergie bei Weitem führend ist, gefolgt von der Slowakei mit 55, fast 60% und der Ukraine mit auch mehr als 50%. Also insgesamt sieht man, dass das sehr, sehr asymmetrisch verteilt ist und in Summe aber nicht mehr als 10% der gesamten globalen Stromerzeugung ausmacht. Was man vielleicht grundsätzlich noch dazu erwähnen sollte, weil man immer wieder von einer Renaissance der Kernenergie spricht, die Hauptbauphase für Atomreaktoren war in den 1980er Jahren. Ja. Und danach gab es ein deutliches Absinken des weiteren Ausbaus weltweit, was dazu führt, dass diese Reaktorflotte, die heute in Betrieb ist, ein durchschnittliches Alter von ca. 31 Jahren hat. Das heißt, und es wird tendenziell immer älter. Ja.
Also eigentlich schon der Herbst der Atomkraft, wenn man die Flotte anschaut.
Das ist schon richtig. Und wenn man vergleicht ihm dazu, wie viel gebaut wird, also nehmen wir die USA zum Beispiel her, betreibt 94 Kernreaktoren, hat in den letzten 30 Jahren praktisch keine neuen Kernkraftwerke errichtet und hat derzeit 2 Reaktoren im Bau. Die Reaktoren Vogtle 3 und 4 in Georgia, die derzeit im Bau sind, von Westinghouse, vom Technologieanbieter her, ist das einzig aktiv laufende Kernkraftwerksprojekt in den USA im Ausbau. Und dieses Kernkraftwerksprojekt zeigt auch eine Entwicklung, die eigentlich global in einer Faustformel so dargestellt werden kann, dass man sagt, ein Kernkraftwerk braucht in der Errichtung doppelt so lang, wie man es ursprünglich plant und ist am Ende mindestens doppelt so teuer, wie es ursprünglich kalkuliert war. Das sieht man bei Vogtle 3 und 4 ganz, ganz schön. Ja, die waren ursprünglich der Meinung, dass das 14 Milliarden Dollar kostet. Momentan ist die Planung auf 27 Milliarden Dollar für diese beiden Reaktoren gemeinsam. Baubeginn war im Jahr 2013. Und man hofft jetzt, den ersten Reaktor im dritten Quartal 2022 in Betrieb setzen zu können und den zweiten dann, den zusätzlichen Mitte 2023. Das heißt, es sind auch wieder 10 Jahre Bauzeit ungefähr. Und daran sieht man eben, was halt auch die Problemstellungen sind beim Zubau von neuen Kernreaktoren.
Ja, ich meine, da gibt es ja auch in Europa, in Finnland, dieses Beispiel von mit dem unaussprechlichen Namen Olkiluoto, schon massive Bauzeitüberschreitung, massive Kostenexplosionen. Also das scheint fast eine ungeschriebene Regel zu sein, dass das, wie du sagst, eine Faustregel. Wie lange ist die Nutzungsdauer von Kernkraftwerken?
Das ändert sich jetzt mit der Zeit. Ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass Kernkraftwerke 30 bis 40 Jahre in Betrieb sind. Es ist auch so, dass das Alter bei der Schließung von Kernkraftwerken tendenziell gestiegen ist. Momentan liegt es wirklich bei knapp über 40, 42 Jahren, das Durchschnittsalter der Kraftwerke, die außer Betrieb genommen werden. Was aber jetzt momentan natürlich sehr, sehr populär ist, sind Laufzeitverlängerungen bei bestehenden Kraftwerksanlagen, die eben versuchen, eben die Lebensdauer des Kraftwerks weiter zu transportieren und zu verlängern, was jetzt wieder sehr logisch ist, weil wenn man bedenkt eben, dass diese Kraftwerksflotte bereits überaltert und wenn wir jetzt zum Beispiel die USA wieder hernehmen, die haben 94 Reaktoren im Betrieb, durchschnittlich als Alter deutlich mehr als 30 Jahre, momentan bauen sie 2, ja. Also da ist einfach kapazitätsmäßig gar nicht die Möglichkeit da, diese Kraftwerksflotte mittelfristig durch neue Reaktoren zu ersetzen. Das heißt, die müssen versuchen, diese bestehenden Kraftwerke möglichst lang weiter zu betreiben, was halt dann auch neue Herausforderungen mit sich bringt, weil grundsätzlich, das ist ja kein neues Kraftwerk, da kann ich warten und instand halten, was ich will. Grundsätzlich ist das Ding 40 Jahre alt, wenn ich es weiter betreiben möchte, was natürlich auch den Wartungs- und Instandhaltungsaufwand in der Zukunft dann deutlich erhöhen wird. wie es bei jeder technologischen Einrichtung ist, am Ende und im letzten Drittel der Lebensdauer ist Wartung und Instandhaltung ein viel, viel größeres Thema als in der Anfangsphase.
Was natürlich auch ein Riesenproblem für die Versorgungssicherheit ist, weil diese Kernkraftwerke dann natürlich auch öfters Stillstandszeiten haben und einfach keinen Strom produzieren. Ja. Wenn man sich so die Kraftwerksflotte in Europa anschaut, was sind das für Kernkraftwerke? Welche Bauarten gibt es da und wer hat die gebaut? Ich nehme an, Frankreich.
Die breite Masse, die in Betrieb sind Druckwasserreaktoren. Also sind relativ viel eben mit französischer Technologie von früheren Anbieter Areva.
Jetzt ist das Ganze jetzt anders.
Das Ganze ist ja jetzt aufgegangen, das heißt wieder Framatome. Ah. Die Geschichte steht indirekt im Zusammenhang mit dem Kraftwerk Olkiluoto 3, das du jetzt schon erwähnt hast, und mit dem Reaktor in Flamanville 3 in der Normandie. Das sind zwei EPR-Reaktoren mit jeweils 1600 MW, die im Bau sind.
Was ist EPR?
Das ist der europäische Druckwasserreaktor, diese neue Bauart. Ja. Und das Problem war, dass dieses Projekt in Olkiluoto wurde damals noch vor der Reaktorkatastrophe in Fukushima von einem Konsortium aus Areva und Siemens schlüsselfertig um 2,5 Milliarden Euro verkauft an die Finnen und hat halt durch Bauzeitüberschreitungen und Kostenüberschreitungen liegen sie jetzt irgendwie bei 12, 13 Milliarden an zu erwartenden Kosten. Das Ding ist noch immer nicht fertig, da wird schon fast 15 Jahre daran herumgebaut. Und nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima und dem deutschen Entschluss zum tatsächlichen Atomausstieg hat sich ja aus Siemens aus dieser Technologiegeschichte zurückgezogen. Das heißt, die Areva ist alleine zurückgeblieben und hat sich halt sowohl mit diesem Projekt in Olkiluoto als auch mit dem Projekt in Flamanville deutlich verkalkuliert, sage ich einmal vorsichtig, was eben dazu geführt hat, dass dieses Unternehmen eigentlich insolvenzreif gewesen ist und vom französischen Staat über die Électricité de France aufgefangen werden musste. Was natürlich logisch ist, weil die ja auch mehr oder weniger diejenigen sind, die die Wartung und Instandhaltung von 56 französischen Kernreaktoren machen müssen. Ja. Und das wäre natürlich unangenehm gewesen, wenn dieses Unternehmen zahlungsunfähig geworden wäre. Also hier gibt es halt so Entwicklungen, die schon ein bisschen auf die Wirtschaftlichkeit von neuen Kernkraftwerksprojekten hinweisen. Eine ganz ähnliche Geschichte gibt es bei diesen Vogtle 3 und 4 Reaktoren in den USA. Westinghouse, der dortige Technologieanbieter, war ja, das hat ja früher Toshiba Westinghouse geheißen, hat eine dementsprechende Beteiligung gehabt. Und da haben sie auch bei einer Firmenübernahme im Zusammenhang mit Vogtle eine Fehlkalkulation offensichtlich gehabt, was im Jahr 2017 zu einer quasi Insolvenz von Toshiba Westinghouse geführt hat. Toshiba ist ausgestiegen. Westinghouse wurde dann auch saniert und wurde übernommen, um das Ganze eben weiter betreiben zu können. Also hier sieht man, dass diese Unternehmen, die in den USA und in Frankreich die Kernkraftwerkstechnologie anbieten, auch nicht wirklich in wirtschaftlich stabilen Verhältnissen agieren. Ja.
Also das heißt, ich nehme mal mit, hohe Kosten und natürlich bringt einen das auch in eine gewisse Abhängigkeit von sehr wenigen Unternehmen, die dann natürlich auch staatlich aufgefangen werden müssen. Also da ist man eigentlich weit entfernt von einer Diversifizierung, die es jetzt bei der Windkraft, bei Wasserkraft, Photovoltaik, Pumpspeichern oder so gibt.
Man kann da noch dazu sagen, diese ganzen Entwicklungen führen natürlich auch dazu, dass diese Unternehmen unter massiven Kostendruck gelangen, was durchaus auch nachteilige Auswirkungen auf die Qualität der Ausführung so eines Kernkraftwerksprojekts haben kann. Also beispielsweise treten bei solchen Projekten manchmal Dinge auf, die man im ersten Moment gar nicht vermuten würde, beispielsweise dass bei Betonierarbeiten an der Kraftwerksbaustelle die Qualität des Betons nicht normgerecht ist und deshalb ein Risiko darstellt und verschiedenste Nachbesserungen erforderlich sind. Und Ähnliches sieht man manchmal eben bei der Qualität von Schweißnähten, was natürlich dann auch relativ kritisch sich entwickeln kann.
Wunderbar, ja, das ist halt dann auch ein Sicherheitsthema, das du da ansprichst, wenn da am Bau gepfuscht wird. Martin, prinzipiell, was wird denn für die Sicherheit von Atomreaktoren getan?
Naja, man kann sagen, Sicherheit ist, glaube ich, das dominierende Thema, wenn es um den Bau und den Betrieb von Atomkraftwerken geht. Und warum ist das so? Es liegt daran, dass im Endeffekt der Brennstoff, die Materialien, die eben zur Energieerzeugung hier verwendet werden, radioaktiv sind und Radioaktivität über einem bereits geringen Niveau für Menschen schädlich bis tödlich ist, je nach Konzentration. Das heißt, man ist sehr stark motiviert, diese Stoffe möglichst im Reaktor zu halten. Mhm. Und um das zu gewährleisten, gibt es prinzipiell bei allen Reaktoren eigentlich ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Das beginnt damit, dass diese Brennstoffe in einer Keramik eingebacken sind, dass die in Hüllen drin sind, dass die in einem geschlossenen Wasserkreislauf sind, der ein Wasserkreislauf, der eben keine Verbindung, stoffliche Verbindung nach außen hat, bis hin dazu, dass auch dieser Kreislauf wieder in einem Druckbehälter eingeschlossen ist und auf der anderen Seite, dass auch von außen zum Beispiel diese Anlagen sehr stark verbunkert sind, um zu gewährleisten, dass einfach von außen jetzt nichts diese Reaktoren beschädigen oder zerstören kann. Mhm. Das heißt, das ist ein wesentlicher Punkt. Und ja.
Was passiert dann, wenn was schief geht? Also da gibt es ja... Also man kennt das, was ist ein GAU, es gibt einen Super-GAU. Was passiert bei einer Kernschmelze? Also was kann alles schiefgehen?
Kernschmelze ist ein guter Punkt. Was ist eine Kernschmelze? Prinzipiell ist es eben so, dass in einem Kernkraftwerk durch Radioaktivität, dass durch Kernspaltung Wärme erzeugt wird und damit Wasser erhitzt wird. Jetzt ist das ein Prozess, der aber nach dem Abschalten nicht sofort stoppt, sondern direkt nach dem Abschalten noch immer 10% der thermischen Leistung betragen kann und das nach einigen Tagen oder Wochen auf 1% der thermischen Leistung zurückgeht. Und auf diesem Niveau verbleibt es dann aber auch. Das ist einfach die Radioaktivität, die in diesen Abfällen und Reststoffen stattfindet.
1% hört sich jetzt wenig an, aber...
Hört sich wenig an, aber wir reden davon, dass diese Reaktoren eine elektrische Leistung von ungefähr 1300 Megawatt haben. Mhm. Das bedeutet, die haben eine thermische Leistung von ungefähr 4000 Megawatt. Das heißt, diese 1% sind noch immer 40 Megawatt. Mhm. 40 Megawatt, die permanent gekühlt werden müssen, um zu gewährleisten, dass der Reaktor sich nicht einfach thermisch selbst zerstört. Und das ist im Endeffekt auch die Auslegung von solchen Reaktoren. Das heißt, man versucht, den Reaktor so zu gestalten, dass das nicht passiert. Beziehungsweise, dass sollte so etwas passieren, die Radioaktivität innerhalb des Kraftwerks eingeschlossen bleibt und nicht das Kraftwerksgelände verlässt. Das ist ein sogenannter Auslegungsstörfall oder Auslegungsunfall oder auch umgangssprachlich ein GAU, ein größter anzunehmender Unfall. Das heißt, man überlegt sich, was kann dieses System einfach noch aushalten? Ja. Ohne dass für die Umgebung etwas passiert. Dann haben wir einen GAU. So was hatten wir zum Beispiel in Three Mile Island 1979 in den USA, wo der Reaktor eben überhitzt ist, weil das Kühlmittel gefehlt hat, sich dann zerstört hat, allerdings die Radioaktivität noch am Gelände eingeschlossen war. Wenn das nicht mehr funktioniert, weil einfach die Zerstörungen zu groß sind, dann spricht man von einem sogenannten Super-GAU. Das heißt, die Radioaktivität verlässt das Gelände, entweder nur die direkte Umgebung oder aber auch, wie zum Beispiel im Fall von Tschernobyl, betrifft die gesamte Nordhalbkugel der Erde. Mhm. Also das kann dann auch sehr weit gehen. Dann sprechen wir von einem Super-GAU und dann sind die Auswirkungen schwer bis gar nicht mehr abschätzbar.
Jetzt haben wir zuerst eine Technologie unterschlagen. Also eigentlich ist es dieselbe Technologie, aber die SMR, Small Modular Reactors, die hört man in letzter Zeit immer öfter als neues Ding, next big thing der Atomlobby. Kannst du uns kurz einen Überblick geben und dann auf die Frage eingehen von Wolfgang? Er fragt nämlich, was passiert bei einem GAU, eines Small Modular Reactors im Vergleich zu einem konventionellen Atomkraftwerk?
Prinzipiell ein GAU, eben so ein Auslegungsstörfall, würde das Gleiche passieren wie bei einem derzeitigen Kraftwerk. Im Endeffekt also, dass das Kraftwerk selbst zerstört wird. Was natürlich wesentlich schwieriger abschätzbar ist, ist, wie weit es zu einem Super-GAU kommen kann. Das heißt, dass der Reaktor selbst zerstört werden würde.
Was ist ein SMR?
Ein SMR, wie du schon erwähnt hast, der Small Modular Reactor. Das heißt, man versucht oder man hat vor, diese Reaktoren kleiner zu bauen, um gewisse technische Eigenschaften, auch Sicherheitseigenschaften zu verbessern, indem man sie einfach kleiner baut. Was bedeutet kleiner? Kleine im Vergleich zu heutigen Kernkraftwerken. Heutige Kernkraftwerke haben 1300 Megawatt elektrische Leistung. Diese Reaktoren, wir hätten in der Richtung 300 bis 350 Megawatt elektrische Leistung. Also das heißt, eigentlich im österreichischen Vergleich noch immer ziemlich große Kraftwerke, wie zum Beispiel ein Block von Dürenrohr, unserem größten Kohlekraftwerk, hatte auch 400 Megawatt. Das heißt, das ist diese Größenordnung.
Ja. Okay. Und entsprechend groß wird dann wahrscheinlich auch der potenzielle Unfall sein. Ja, okay, verstehe schon.
Genau. Ja. Was bei dem Super-GAU passieren könnte, ist de facto nicht zu sagen, weil diese Reaktoren nicht in Betrieb sind. Es sind Konzepte, Ideen, es gibt teilweise technische Versuchsanlagen, aber de facto alle heute betriebenen Reaktoren, die eben zur Stromerzeugung eingesetzt werden, basieren auf diesen bisher klassischen Reaktorkonzepten.
Ich glaube, dieses Unternehmen, wo Bill Gates beteiligt ist, TerraPower, will da jetzt in Wyoming so einen Reaktor bauen. Das soll der erste werden, den es
tatsächlich gibt. Genau. Dabei werden Technologien eingesetzt. Dabei werden Technologien eingesetzt, die bereits seit den 60er Jahren konzipiert, erdacht, teilweise in Teilen auch getestet wurden. Was man dazu sagen kann, ist, es hat eigentlich keine dieser Technologien den Sprung vom Test bzw. vom Versuchsaufbau in die Energiewirtschaft geschafft in den letzten 60 Jahren. Das heißt, die Ideen sind durchwegs eigentlich sehr alt, aber nichts davon konnte im Endeffekt wirklich energiewirtschaftlich realisiert werden.
Okay, gut. Günther.
Ja, was, weil du erwähnt hast, dieses Projekt eines Small Modular Reactors in Wyoming, finde ich grundsätzlich auch interessant, diese Standortentscheidung jetzt, weil ja für Small Modular Reactors ja oftmals das Argument verwendet wird, da kann man mit diesen kleinen Reaktoren viel stärker an die großen Städte heran, man kann vielleicht dann auch Fernwärme auskoppeln und ähnliches. Und jetzt muss man dazu sagen, dass Wyoming jener amerikanische Bundesstaat mit der geringsten Bevölkerungsanzahl ist und damit auch einer mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Und da stelle ich mir die Frage, wieso die mit diesem Projekt ausgerechnet dorthin gehen wollen, wo genau das Gegenteil der Fall ist von dem, was man als Argument für Small Modular Reactors eigentlich anführt.
Ja, spannend. Martin, wir haben jetzt ein bisschen gesprochen über die Sicherheitsaspekte während des Betriebs eines Kernkraftwerks. Jetzt gibt's aber auch eine Zeit nach dem Betrieb. Im Endeffekt geht's um die Nutzung des Brennstoffs, des radioaktiven Brennmaterials, das dann auch noch eine Zeit lang hochradioaktiv bleibt. Was kannst du uns ein bisschen erzählen über die Zeit danach?
Die Zeit danach ist eigentlich der Bereich, wo wir noch die größten Fragezeichen haben, wie wir damit die nächsten Jahrzehnte umgehen können, sollen, wollen. Das Problem knüpft an das Sicherheitsproblem. Wie ich schon vorher gesagt habe, auch nach Abschalten eines Reaktors strahlt der Brennstoff weiter und erzeugt weiter Wärme. Und das ist natürlich auch nach dem Ende des Brennstoffzyklus des Einsatzes noch immer der Fall. Das heißt, dieser Brennstoff muss weiter gekühlt werden, damit er sich nicht selbst thermisch zerstört, sprich er mit der Zeit einfach überhitzt. Und muss dann in einem Abklingbecken jahrelang einmal langsam abgekühlt werden. Okay. Dann sind es jetzt dann vergleichsweise große Mengen. Und diese Mengen sind dann ein Gemisch aus verschiedensten Materialien, die teilweise schwachaktive Abfälle sind, mittelaktive, hochaktive, je nachdem, ob das jetzt nur bestrahlte Materialien sind oder direkte Spaltprodukte, also die Produkte, die direkt aus der Kernspaltung entstehen.
Wie kann man sich das vorstellen, so ein Abklingbecken? Sind das dann, keine Ahnung, Stäbe, die einen Meter lang sind und die liegen da drinnen?
Oder? Ein Meter, dieser Stab hat eine Länge von 5 bis 7 Metern, so in dieser Kategorie. Okay. Also es ist ja schon eher etwas größer, aber prinzipiell ist es ein riesen Swimmingpool. Ja. Wo diese Brennstäbe drinnen sind, um einfach um die Wärme abzufüllen. Dieses Wasser ist dann auch zusätzlich versetzt mit Bohr, um Neutronen rauszuholen, damit es nicht zu einer Wiederkritikalität kommt. Das heißt, dass es wieder diese Kettenreaktionen wieder gestartet werden. Mhm. Und dort sind die drinnen und die werden dann dort langsam abgekühlt und die Wärme wird abgeführt. Das heißt, auch diese Abklingbecken müssen regelmäßig versorgt werden. Da muss die Wärme abgeführt werden, beziehungsweise es muss gewährleistet sein, dass diese Brennstäbe immer mit Wasser bedeckt sind.
Ja. Sonst laufen sie trocken, heiß.
Wenn sie trocken laufen, überhitzen die Brennelemente, schmelzen und dann können wieder Prozesse starten, wo man nicht genau weiß, wo die dann enden werden. Ja.
Wunderbar, hört sich toll an. Was macht man dann?
Dann gibt es prinzipiell zwei Ideen. Eigentlich gibt es drei Ideen. Die erste Idee ist, diese Brennelemente direkt endzulagern. Mhm. Das heißt, man nimmt sie direkt, verpackt sie und bringt sie in ein Endlager. Hat zwei Nachteile. Erstens einmal, die ist die Abfallmenge dadurch relativ groß, mhm, und man lässt teilweise Brennmaterial übrig, weil es wird nicht alles davon verbrannt. Das heißt, da wäre noch Uran drinnen, das mehr oder weniger noch wieder verwendet werden könnte.
Okay.
Zweites Problem ist, es gibt noch eigentlich kein Endlager außer jetzt in Finnland. Die andere Variante ist, man zerteilt diesen Müll, das heißt, man bereitet ihn auf, man klassifiziert ihn, das bedeutet, man trennt ihn nach schwach-, mittel- und hochaktiven Abfällen, mhm, um einfach diese Mengen besser behandeln zu können.
Und diese Klassifikation richtet sich dann nach der Halbwertszeit der jeweiligen Materialien?
Nach der Aktivität mehr oder weniger, genau. Okay. Das heißt, wie viel Wärme da im Endeffekt noch erzeugt wird im Rahmen des, okay, Abklingen. Mhm. Während diese schwachaktiven Abfälle und mittelaktiven vergleichsweise einfach gekühlt werden können, ist bei den größeren dann schon eine größere Wärmeerzeugung dabei. Mhm. Und die dritte Variante ist, man nimmt dann den Müll und bereitet ihn wieder auf. Das heißt, man holt sich dann da eben diesen nicht verbrauchten Brennstoff wieder raus und nutzt den, um neue Brennelemente für neue Reaktoren wieder zu erzeugen oder herzustellen.
Das ist auch was, das die Anna gefragt hat. Wie funktioniert das mit diesem Recycling von Atommüll, Brennstäben?
Also einfach gesprochen ist, man nimmt ein Brennelement her, ja, und trennt die einzelnen Isotope auf, die einzelnen Atomsorten und verwendet Teile davon neu. Und das, was nicht mehr verwendbar ist, die Spaltprodukte, die werden endgelagert.
Das heißt, es gibt schon immer noch einen Teil, der nicht verwendet werden kann.
Ja.
Das heißt, da kann kein geschlossener Kreislauf hergestellt werden.
Nein.
Man kann das immer wieder verwenden.
Richtig, es sind einfach die Spaltprodukte sind einfach Atome, die dann nicht mehr weiter gespalten werden können für, okay, kommerzielle, mhm, Nutzung, ja.
Sind schon gespalten.
Ja, aber das ist ein vergleichsweise einfaches Bild. Ja. De facto sieht es dann so aus, dass es ein Prozess ist, der unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden muss, weil diese Elemente natürlich hochradioaktiv sind. Da drin ist nicht nur Uran und die Spaltprodukte in verschiedenster Form, da drin befindet sich auch ein guter Anteil Plutonium-239. Und Plutonium-239 hat zwei unangenehme Eigenschaften. Eine technisch-physikalische, nämlich Plutonium-239 ist hochgiftig für Menschen, mhm, und eine militärische Komponente, Plutonium-239 kann recht gut dazu verwendet werden, um Nuklearwaffen herzustellen. Das heißt, man ist bestrebt, das Plutonium-239 möglichst gut zu kontrollieren, damit es nicht entwendet werden kann und irgendwie illegalerweise in waffenfähige Produkte umgebaut zu werden.
Gibt es solche Anlagen in Europa? Solche Aufbereitungsanlagen?
Es gibt Aufbereitungsanlagen, ja. Die haben dann so ein, es hätte eine geben sollen in Bayern mit dem klingenden Namen Wackersdorf. Ältere Semester unter uns erinnern sich vielleicht an die Demonstrationen, die in den 80er Jahren stattfanden. Es gibt aber auch La Hague, es gibt Sellafield und es sind auch zwei Namen, die viele Leute mit einem immensen Maß an Umweltverschmutzung verbinden können, weil das ist eine zweite Sache dieser Wiederaufbereitung. Nicht nur, dass diese Stoffe sehr radioaktiv sind und man deswegen sehr aufpassen muss. Es ist auch chemisch ein sehr, sehr schmutziger Prozess mit Säuren verschiedenster Art, die dazu benötigt werden, diese Dinge aufzulösen und zu trennen. Das heißt also auch vom chemischen Standpunkt her ist es eigentlich ein sehr, sehr schmutziges, energieintensives Verfahren.
Der Mr. Cha, auch ein Twitter-User, hat gefragt, wie es denn ausschaut mit der Transmutation. Ist das das, was du gerade beschrieben hast?
Ist das die Transmutation? Nein, das ist ein zusätzliches Konzept, das erdacht wurde, aber auch noch nie richtig eingesetzt wurde. Und zwar, da ist die Idee, dass man diese Kernabfälle mit Neutronen bestrahlt und damit weiter umwandelt bis zu einem Punkt, an dem sie nicht mehr weiter oder nur mehr schwach radioaktiv sind. Das heißt, mehr oder weniger, man bestrahlt sie so lange, bis sie quasi in ein...
Okay. Man beschleunigt den Abbauprozess im Endeffekt.
Man beschleunigt ihn sehr stark, richtig. Ja. Okay. Und das ist die Idee von den sogenannten Waste Burning Reactors. Fakt ist, es gibt noch keinen und es ist auch nicht ganz so einfach, weil wenn man jetzt diesen Müll in einem Reaktor bestrahlen möchte, dann verändert der die Neutronenphysik. Es wird wesentlich komplexer. Mhm. Es ist schwieriger zu steuern und man muss viel mehr aufpassen, um keine unerwünschten Effekte und Prozesse zu bekommen. Okay. Das heißt, es klingt leichter, als es ist. Es wird auch manchmal so dargestellt, als ob das schon State of the Art wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt Ideen und Konzepte, aber es gibt nicht einmal größere Versuchsanlagen dazu.
Okay, das war auch eine Frage von Christoph. Wie ist der Stand zu Reaktoren, die mit Atommüll betrieben werden können? Das ist genau das. Also es gibt noch keine und es gibt noch große technische Herausforderungen dabei, weil sich die Komplexität erhöht. Wir haben zuerst so lapidar gesagt, dass es in Finnland schon ein Endlager gibt. Was heißt denn das eigentlich? Es gibt schon ein Endlager. Was ist ein Endlager?
Ein Endlager ist ein Ort, wo man diesen Atommüll für die Dauer lagern kann, bis die Radioaktivität weit genug abgeklungen ist, dass sie mehr oder weniger für den Menschen keinen Schaden mehr darstellt. Es gibt eben, wie ich schon vorher erwähnt habe, drei große Gruppen von radioaktiven Abfall: der schwachaktive, der mittelaktive und der hochaktive. Und die Schwach- und Mittelaktiven, das sind so Bereiche von Dekaden bis Jahrhunderten, die man diese Stoffe lagern muss, bis sie abgeklungen sind, sodass man salopp gesagt aus dem Material wieder Löffel herstellen könnte. Mhm. Das sind zum Beispiel aber auch Abfälle, die aus der Medizintechnik oder so weiter entstehen. Beim Hochaktiven sprechen wir dann von Tausenden bis Zehntausenden bis Hunderttausenden Jahren. Das heißt, es sind ganz andere Zeitskalen. Und das heißt, man muss diesen Abfall an einen Ort bringen, der mehr oder weniger für Jahrhunderttausende sicher ist. Und sicher bedeutet kein Wassereinbruch, kein Zugang, auch geologisch betrachtet, also Erdbeben oder sonstige Verschiebungen dürfen da nicht stattfinden. Und man kann sich vorstellen, zu bewerten, ob ein Ort für 100.000 Jahre sicher ist, ist eine vergleichsweise große Herausforderung, wenn man bedenkt, die erste Stadt, die wir gebaut haben, war Jericho in der Größenordnung von vor 12.000 Jahren. Das heißt, wir reden da von einem Faktor 10 der menschlichen Zivilisationsalter. Also 100.000 Jahre ist bemerkenswert lang. Und es ist natürlich auch dann für diese Zeit zu gewährleisten, dass entweder niemand diesen Müll entnehmen kann, oder aber auch, dass die Menschen noch wissen, dass dort Müll liegt.
Ja.
Also da gibt es ja prinzipiell zwei Konzepte. Der eine ist, dass man den Müll wieder rausholen können möchte, für den Fall, dass irgendwo etwas stattfindet. Das heißt also, es gibt einen permanenten Zugang. Die andere Variante ist, dass man den Müll so verbringt, dass er nicht mehr recovered, also nicht mehr geborgen werden kann.
Ja.
Und da stellt sich dann natürlich in beiden Fällen die Frage, wie transportiert man das Wissen über 100.000 Jahre, dass an dieser Stelle Atommüll gelagert ist? Es gibt eigene Wissenschaftszweige, die sich damit beschäftigen, wie man dieses Wissen über tausende Generationen weitertreibt. Die meisten Ideen gehen dann in Richtung Pyramidenbau und ähnliche Ansätze, weil es sonst eigentlich keinerlei Strukturen gibt, die dermaßen lange halten.
Ja, ja. Also eine Zeitkapsel vergraben. Weiß nicht, ja.
Unter ein paar Millionen Tonnen Granit. Mhm.
Ja, das, ich meine, das sind ja vollkommen bizarre Maßstäbe eigentlich. Und im Endeffekt müsste man die Kosten für diese Endlagerung ja auch schon beim Bau von Kernreaktoren berücksichtigen. Ich meine, das ist, geht ja nicht, oder?
Man, es gibt einen Zuschlag, einen nominellen, den die Kraftwerksbetreiber zahlen müssen. Mhm. Aber ob dieser Zuschlag im Endeffekt zu groß genugen Summen führt, um diese Endlagerung zu finanzieren, ist schwer zu sagen, weil es ist prinzipiell immer schwer, etwas abzuschätzen, was man noch nie vorher gemacht hat. Und wir haben noch nie ein Lager gebaut und für die Dauer betrieben. Und als Kostenansatz, in Deutschland wurde in Gorleben lange genug geforscht, um zu sehen, ob dieses der Salzstock dort zur Endlagerung geeignet ist. War er im Endeffekt nicht. Die Aktivitäten dort sind beendet. Aber allein diese Suchaktivitäten haben ungefähr 1,6 Milliarden Euro gekostet.
Wahnsinn. Gut. Und in Deutschland heißt, sind die Anforderungen an eine Endlage ja, dass die sichere Verwahrung über 1 Million Jahre gewährleistet ist. Bitte die Gänsefüßchen vorstellen. Also unglaublich. Aber der Hannes fragt dann natürlich berechtigterweise, sind diese fehlenden Endlager nicht genau genommen eigentlich ein Argument, zusätzliche Kernkraftwerke zu bauen, weil man die ungelösten Endlagerkosten ja eigentlich ohnehin schon am Hals hat. Das heißt, man hat den Scherben schon auf und ist es da nicht besser, das da gleich voll reinzugehen?
Also nein, dieses Argument ist nicht wirklich schlüssig, aber man muss natürlich schon auch realistisch sein. Und wir müssen davon ausgehen, dass diejenigen Länder, die eben eine größere Anzahl von Kernkraftwerken betrieben haben, beziehungsweise heute betreiben, natürlich mit diesem Problem jetzt schon konfrontiert sind. Sie haben keine Lösungen. Aber nachdem das Problem grundsätzlich einmal vorhanden sind, haben die natürlich auch sicher wenig Hemmungen, dieses Problem dann auch noch zu vergrößern, indem sie wieder zusätzliche oder neue Kernkraftwerke bauen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass viele Länder auch in Zukunft Kernkraftwerke errichten werden. Interessant sind aber jene Länder meiner Meinung nach, die bisher keine Kernkraftwerke betrieben haben und die in Erwägung ziehen, in die Nutzung der Kernenergie einzusteigen. Das heißt, für die wäre das dann eine neue Problemstellung, die hinzutreten würde. Und da glaube ich, da ist es eben noch wichtiger, dass die sich tatsächlich mit den sinnvollen Alternativen auseinandersetzen im Zusammenhang mit der Nutzung erneuerbarer Energieträger, um gar nicht erst in diese Situation zu kommen, das Problem der Zwischen- und Endlagerung langfristig lösen zu müssen.
Das wäre Polen,
zum Beispiel Polen, ein Klassiker, ja. Aber diejenigen Länder, so wie Frankreich, Großbritannien, die USA, Russland, die haben dieses Problem, die versuchen, das zu lösen. Und wenn sie es nicht lösen, werden sie halt über Jahrhunderte von einem Zwischenlager ins neue Zwischenlager verlagern, ja. Die müssen mit dem sowieso irgendwie umgehen. Und für die ist es natürlich dann einfach nur eine Mengenfrage, ja. Das ist nämlich der Unterschied, wie viel radioaktive Abfälle muss ich denn dann lagern? Diese Frage ist dann weniger bedeutend als die Frage, sich damit zu beschäftigen. Ich habe sowas momentan noch gar nicht und habe es aber dann in Zukunft.
Okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen gerantet und einige negative Aspekte der Atomkraft hervorgekehrt. Fehlende Endlager, Sicherheit, hohe Kosten. Vielleicht auch dann die Versorgungssicherheit, die oft nicht gewährleistet ist, wenn Wartungsstillstände oder unvorhergesehene Pausen auftreten. Gibt's denn auch Vorteile? Was sind die Vorteile von Kernenergie, Günther?
Na, der Vorteil der Kernenergie ist natürlich tatsächlich, dass man hier eine Möglichkeit hat, relativ große Energiemengen und hohe Leistungen im Stromversorgungssystem zur Verfügung zu stellen und das unabhängig vom Dargebot von erneuerbaren Energieträgern. Das ist witterungsunabhängig und insbesondere auch im Winter, wo zum Beispiel Solarenergie wenig Beitrag für eine Stromversorgung leisten kann, ist halt die Möglichkeit, mit einem Kernkraftwerk elektrische Energie zu erzeugen. Die klassischen Kernkraftwerke sind halt eher Kernkraftwerke, die die Grundlast abdecken, also die Mindestlasten, die sowieso immer im Netz sind. Die Ideen und Konzepte bestehen aber darin, auch stärker regelbare Kernkraftwerke zu errichten. Ja. Es funktioniert zum Teil. Also das heißt grundsätzlich, wenn dieses gesamte Problem der Kosten, der Radioaktivität, der Endlagerung, die ganzen Sicherheitsfragen, wenn man das ausklammern würde, also hat es für die Stromversorgung einen gewissen Charme. Ja? Mhm. Und da ist halt eben die Frage, eben diese Vorteile, die man erwähnen kann, wie stehen die im Zusammenhang mit den ganzen Nachteilen, die man sich damit einhandelt, von denen wir jetzt eh schon ausführlich geredet haben. Und letztendlich muss man sagen, es ist auch natürlich am Ende ein unglaubliches Kostenthema, weil die Neuerrichtung von Kernkraftwerken ja eine immens kostenintensive Angelegenheit ist, ja, wo man jetzt schon die ganzen Alternativen, mit denen auch wir als Energieagentur uns beschäftigen, erneuerbare Stromerzeugung kombiniert mit Speichersystemen, das ist alles wirtschaftlich schon attraktiver als die Errichtung von Kernkraftwerken. Weil eins muss man dazu sagen, wenn man so diese Lernkurven sich anschaut von der Technologieentwicklung und von der Marktdurchdringung von Technologien, da sieht man ja sehr schön, dass im Windenergiebereich, im Photovoltaikbereich mit zunehmender Marktdurchdringung die Technologiekosten sinken und das Ganze in der Neuerrichtung immer billiger wird. Bei Kernkraftwerken sehen wir genau den gegenteiligen Effekt. Jedes neue Kernkraftwerk ist teurer als das letzte, das gebaut wurde. Ja, das heißt, hier sind negative Lernkurven im Spiel, die unter anderem natürlich auch damit zu tun haben, dass jedes Mal, wenn irgendwelche Sicherheitsprobleme auftreten, die Sicherheitsthematik verstärkt wird und natürlich das Ganze wieder teurer wird, um den sicheren Betrieb künftiger Kernkraftwerke sicherstellen zu können. Ja. Und mittlerweile sind wir wirklich in Größenordnungen, wo die Kosten für die installierte Leistung beim Kernkraftwerk in der Größenordnung von 10.000 Euro pro Kilowatt sind. Ja. Und das ist halt dann schon eigentlich wirtschaftlich betrachtet jenseits von Gut und Böse.
600 Euro pro kW kommen bei Freiflächen-PV runter schon.
Ja, ja, und das ist ja der Grund, das kann man ganz offen sagen, es gibt kein Kernkraftwerk weltweit, das nach marktwirtschaftlichen Kriterien errichtet oder betrieben wurde. Ja. Sondern das sind ganz wichtige, staatlich gelenkte energiepolitische Weichenstellungen, die Entscheidung zu treffen, ob ein Kernkraftwerk errichtet wird oder nicht. Also wettbewerbsorientiert ist da gar nichts in dem Themenbereich. Mhm.
Wo kommt das Geld dann her?
Naja, letztendlich zahlt das Geld natürlich immer der Stromkunde, das ist ja wohl klar, ja. Aber
obwohl eigentlich hier, ich meine, die Betriebskosten eines Atomkraftwerks sind ja relativ niedrig. Das heißt, die Grenzkosten.
Naja, aber die Investitionskosten sind halt nachher dementsprechend hoch und das sind ja sind ja dann diese Milliardenbeträge im Spiel, die ein privater Investor ja nicht in die Hand nimmt. Das heißt, im Endeffekt sind klassisch Kernkraftwerksprojekte mit verschiedensten direkten und indirekten Förderungen von staatlicher Ebene versehen in Form von Kreditgarantien, Haftungsbeschränkungen, Sozialisierung der Zwischen- und Endlagerungskosten und ähnlichen Dingen. Das heißt, hier sind ja verschiedenste Komponenten, Kosten- und Preiskomponenten und auch Risiken, die eigentlich der Technologie logischerweise zugeordnet werden sollten oder müssten, die sind einfach sozialisiert.
Ja. Ja. Und damit zahlt es nicht der Stromkunde, die Stromkundin, naja, sondern ist es im allgemeinen Budget halt, eines Staats.
Das halt dann
Staats.
Die Allgemeinheit. Aber die Kosten, die du direkt auf Euro pro Kilowattstunde umrechnen kannst, die sind dann natürlich eben von den entsprechenden Kunden zu tragen.
Okay. Wie hängt die energetische Nutzung mit anderen Aspekten zusammen? Also mit der medizinischen Nutzung haben wir zuerst schon gesprochen. Wir haben auch die Waffen schon öfters angesprochen. Kann es ohne eine Atomkraft auch diese anderen Anwendungen geben?
Natürlich sicher kann es diese anderen Anwendungen auch geben. Aber es ist halt eben, wie der Martin schon erwähnt hat, eben dieser Anreicherungsprozess ist halt einer, den kann ich eben bis zu dem Grad betreiben, dass ich das Material für ein Kernkraftwerk habe, oder ich kann quasi grundsätzlich die Anreicherung so weit weiter betreiben, bis ich waffenfähiges, spaltbares Material habe. Und da ist halt dann das Risiko, dass wenn Staaten sich eben mit der Anreicherungsthematik beschäftigen, dass halt man sehr genau darauf schauen muss, dass die eben dann nicht das Ganze dazu nutzen, um eben Nuklearwaffen herzustellen, was ja, wie wir ja das aktuell seit Jahren sehen, diese Diskussion mit dem Iran ist und der Urananreicherung im Iran, wo eben die Befürchtung besteht, dass der Uran, dass der Iran unter dem Deckmantel eines zivilen Nuklearprogramms eben daran arbeitet, Nuklearwaffen herzustellen am Ende. Ja. Mhm. Und die Spannungen und Sicherheitsaspekte, die kriegen wir ja auf geopolitischer Ebene mit, was da alles dann dahinter steckt.
Absolut, ja. Ich meine, Österreich ist ja quasi umzingelt auch von Ländern, die Kernkraft nutzen, um Strom zu erzeugen. Ein Beispiel davon ist Deutschland. Deutschland hat aber Anfang der 2000er beschlossen, aus der Nutzung der Kernenergie auszusteigen. Und da mehren sich in der Vergangenheit jetzt wieder Stimmen, die sagen, das war ein Fehler. Man sollte nicht aussteigen, sondern auf diese emissionsarme, eigentlich fast CO2-freie Art der Stromerzeugung weiterhin setzen. Die Klimakrise stellt uns jetzt vor vollkommen neue Herausforderungen. Und man sollte das rückgängig machen. Habt ihr da eine Meinung, eine Perspektive, eine Einschätzung dazu?
Naja, da sind ja ganz massiv Lobbying-Positionen im Spiel, wenn man sich diese Diskussion ansieht, ja. Letztendlich muss man sagen, die deutsche Energiewende war ja ursprünglich das Atomausstiegsprogramm einer rot-grünen Regierung Anfang der 2000er Jahre, ja. Die Klimakrisenthematik ist ja erst in den letzten 20 Jahren so richtig dann ins Bewusstsein der Bevölkerung und der Politik gerückt, ja. Und jetzt gibt's natürlich Kräfte, die sagen, ja, aus der Sicht der CO2-Emissionsreaktion wäre es natürlich gescheiter gewesen, diese Atomkraftwerke weiter zu betreiben. Was aber eben dezidiert nicht die Grundidee der Energiewende war. Das heißt, die großen Emissionsreduktionen können erst kommen, wenn die Kernkraftwerke stillgelegt sind und der weitere Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung zur Substitution von Kohlekraftwerken beispielsweise führen wird. Letztendlich bin ich aber überzeugt davon, erstens, die Deutschen werden das nicht rückgängig machen, weil sie kurz vor dem endgültigen Ausstieg stehen. Ja, es sind ja nur mehr 6 Kraftwerksblöcke, glaube ich, im Betrieb. Und
genau, und drei heuer
stillgelegt Jahr. Und drei nächstes Jahr stillgelegt. Und dann ist die Sache mit der Atomenergie erledigt. Und letztendlich muss man sagen, das läuft jetzt schon über 20 Jahre. Ja, da gibt's ja auch niemanden mehr, der im Ausbildungsbereich das Ganze studiert. Mit so einem Auslaufprogramm von der Kernenergie, da läuft ja auch langsam das Know-how aus, ja. Und das kommt zu einer Überalterung der Expertinnen und Experten, die eben sich mit diesen Themen tatsächlich auch fundiert auseinandersetzen können. Das heißt, ich glaube, selbst wenn man das mit aller Gewalt machen wollte, würde sich Deutschland schwer tun. Und das sind ja auch schon die Kraftwerksbetreiber selbst, die sagen, das ist keine Option mehr, ja. Genau. Und das ist dann der deutlichste Hinweis darauf, dass das keine besonders schlaue Idee ist, mit solchen Dingen zu spekulieren.
Josef hat gefragt, wie sich der deutsche Atomausstieg 2011 auf die deutsche CO2-Bilanz ausgewirkt hat. Und ich habe mir da eine Analyse angeschaut von Agora Energiewende. Hat der Atomausstieg also die CO2-Emissionen ansteigen lassen, weil das kompensiert wurde mit einem Mehr an Gaskraft oder Kohlekraft? Agora Energiewende sagt nein. Wie du auch schon angedeutet hast, Günther, dieses Kernkraftausstiegsprogramm war im Endeffekt ein Booster für die Erneuerbaren und hat dann im Endeffekt auch erst die Energiewende eingeläutet, also den Ausbau von Windkraft, von PV. Und so sind dann auch die CO2-Emissionen des Stromsektors in den letzten Jahren in Deutschland ordentlich gesunken. Die waren 2010 noch bei 559 Gramm CO2 pro Kilowattstunde und sind jetzt im Jahr 2020 auf 361 Gramm CO2 pro Kilowattstunde gesunken, also ein Minus von 35% trotz Ausstieg aus der Atomkraft. Wäre das natürlich noch mehr gesunken, wenn die deutschen Atomkraftwerke am Netz geblieben wären? Wahrscheinlich ja. Aber wahrscheinlich auch nur dann, wenn trotzdem so viele Erneuerbare ausgebaut worden wären, wie ohne dem Ausstiegsprogramm. Aber das ist natürlich fraglich, weil dieser Konnex eindeutig da war. Und es wäre auch fraglich, ob der Erneuerbarenausbau so stattgefunden hätte, wenn Deutschland bei der Atomkraft geblieben wäre. Ja. Günther, wieso sprechen wir trotzdem aktuell von einer Renaissance der Atomkraft?
Naja, da kommen mehrere Aspekte ins Spiel, meiner Meinung nach. Das eine ist eben, wir sehen, dass die Reaktorflotte weltweit eine deutliche Überalterung bereits aufweist. Das heißt, wenn man Kernkraftwerke durch neue Kernkraftwerke ersetzen möchte, dann wird es einen erhöhten Baubedarf geben. Man sieht aber, dass das kostenmäßig ein derartig großes Ausmaß ausmachen würde, dass das quasi niemand dieses Geld in die Hand nehmen möchte. Drum bestehen natürlich sehr große Interessen daran, jetzt 70 Jahre, nachdem die Kernenergienutzung für die Stromerzeugung quasi ins Leben gerufen wurde und wir jahrzehntelang versteckte und indirekte Förderungen hatten, dass jetzt die Zielsetzung vorhanden ist, das ganz offiziell fördern und unterstützen zu dürfen, mit eben der Hauptargumentation, dass ja der direkte Betrieb von Kernkraftwerken keine CO2-Emissionen verursacht und dass das eine Klimaschutzmaßnahme ist. Ja. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist das Ganze eben zu sehen, dass hier massiv Lobbying im Gange ist, eben um unter dem Deckmantel des Klimaschutzes eben die letzte Chance zu nutzen, die Kernkraft im Spiel zu halten, weil alle anderen Chancen, die sie hatte, haben sich im Laufe der Jahrzehnte als falsch herausgestellt und alles, was behauptet wurde, hat sich als falsch herausgestellt. Da gibt es eben begonnen hat es mit dem Spruch too cheap to meter, das wird so billig sein, dass es gar nicht sich auszahlen wird, das überhaupt mit Zählern zu messen, weil man kann den Strom ja dem Volk schenken, weil das ganz so toll sein wird. Und dann hat es geheißen, da braucht es halt unbedingt für das gesamte Stromsystem aus Kostengründen, weil sonst der Strom zu teuer wird. Also alle Argumente, die wir im Laufe der Jahrzehnte gehört haben, haben sich als falsch herausgestellt. Und das Letzte, das noch überbleibt, ist jetzt die Hoffnung, dass man sagt, man kann Kernenergie als zwingend erforderlich aus Gründen des Klimaschutzes darstellen. Und dieser Versuch ist jetzt halt im großen Stil im Gange, insbesondere in jenen Ländern, die eben den höchsten Anteil an Kernenergie haben, die meisten Reaktoren betreiben und die auch die Unternehmen haben, die die Technologie anbieten, weil wenn das eben förderbar ist und im großen Stil gefördert werden kann, dann ist das natürlich ein Mördergeschäft wie Länder wie für Frankreich, für Westinghouse in den USA und ähnliche.
Mhm. Ich meine, das hat natürlich auch sehr viel zu tun mit etwas, das gerade auf europäischer Ebene passiert. Das ist die Taxonomie. Da gibt's eine unheilige Allianz der Atomkraft- und Erdgaslobbys, die sich da versucht, in diese Taxonomie rein zu reklamieren. Was hat's damit auf sich? Die Taxonomie enthält Kriterien zur Bestimmung, ob eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig einzustufen ist. Wenn ja, dann bekommt diese Aktivität ein nachhaltiges Label, einen Stempel, zu sagen, okay, Strom aus Windkraft ist nachhaltig. Das gibt's für ganz viele Aktivitäten aus unterschiedlichsten Branchen und Sektoren, ob jetzt die Stahlerzeugung oder eben auch die Produktion von Strom aus Atomkraft. Das legt fest ein delegierter Rechtsakt, der im April 2021 veröffentlicht wurde, allerdings damals ohne das Thema Gas und ohne das Thema Atomkraft anzuschneiden. Das hat man sich im Endeffekt daraus geschabt und gesagt, wir kümmern uns da später drum. Und seitdem ist halt enorm gefeilscht worden. Die Lobbys versuchen, die Kommission zu überzeugen, wieso Projekte rund um Erdgas und Atomkraft tatsächlich nachhaltig sein sollen. Bei Gas zumindest übergangsweise, weil man ja dann in einem späteren Zeitpunkt sowieso das grüne Gas hat, also den Wasserstoff aus grünem Strom. Aber in der Zwischenzeit soll man doch bitte auf blauen Wasserstoff, also aus Erdgas mit CCS setzen, wie auch immer. Mit dieser Verordnung wird der Finanzmarkt, zum Beispiel Investmentfonds, die ein Finanzprodukt als ökologisch vermarkten wollen, verpflichtet, dass sie darüber berichten, wie ihr Portfolio ausschaut. Und das ist halt ein wesentlicher Punkt, wieso diese Lobbys versuchen, die Atomkraft und Gas da jetzt reinzubringen. Wenn eine Aktivität nämlich als nachhaltig klassifiziert wird, dann eignet sie sich nicht nur für die Aufnahme in so einem Fonds, sondern es kommt auch insgesamt billiger an Geld am Kapitalmarkt, um diese Projekte finanzieren zu können. Das heißt, da steckt ein ganz klarer finanzieller Treiber auch dahinter, weil diese Projekte dann quasi von offizieller Seite als nachhaltig und ökologisch wertvoll abgestempelt werden. Und auch die Vergabe von Fördergeldern, zum Beispiel der EIB oder aus dem Corona-Hilfsfonds, orientieren sich an diesen Labels. So, und jetzt ist die große Frage, ob das halt auf Gas und Atomkraft zutrifft. Prinzipiell, um klassifiziert zu werden, also dieses Nachhaltigkeitslabel zu bekommen, müssen zwei Ziele erfüllt werden. Das eine ist die Mitigation oder die Adaptation. Also diese wirtschaftliche Aktivität muss einen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen leisten oder uns dabei helfen, dass wir uns an den Klimawandel anpassen können. Und dann gibt es noch was Zusätzliches. Die dürfen das Prinzip des Do no significant harm nicht verletzen. Was heißt das? Man darf eben auch weitere Ziele nicht nachhaltig negativ beeinflussen. Da geht es um den Schutz von Wasser, da geht es um Meeresressourcen, da geht es um die Kreislaufwirtschaft, da geht es um Abfallreduzierung und Recycling und die Verminderung von Umweltverschmutzung. Und da sind natürlich die Geister geschieden, was Atomkraft und Gas betrifft, besonders was Atomkraft betrifft, weil natürlich nicht davon ausgegangen werden kann, dass Atomkraft dieses Do No Significant Harm Prinzip nicht verletzt. So, Frankreich will natürlich, dass die Nuklearenergie in diese Taxonomie aufgenommen wird. Finnland ebenso wie die ganzen ost- und südosteuropäischen Länder. Polen will natürlich auch in die Atomkraft einsteigen und will, dass Atomkraft als nachhaltig gelabelt wird. Deutschland will dagegen Gas drinnen haben, dass es nachhaltig klassifizieren, und die Franzosen stimmen dem nur zu, wenn auch die Atomkraft reinkommt. Also ja, im Endeffekt eine Allianz aus Gas und Atomkraft, und das ist dann die Antwort auf die Frage von Leonardo, warum werden in den Analysen der Europäischen Kommission die Risiken der Atomkraftwerke niedriger eingestuft, als sie tatsächlich sind? Wahrscheinlich deshalb, weil Atomkraft auch aufgenommen werden soll in die Taxonomie. Das war so ein bisschen der Umweg zur Taxonomie. Ich würde jetzt gern noch wissen vom Martin. Martin, wenn wir über die Nutzung der Kernenergie sprechen im Energiesektor, dann hören wir auch immer wieder, Thoriumreaktoren werden uns retten, eine Frage vom Lukas, oder Fusionsreaktoren sind bald soweit, ist eine Frage vom Markus gewesen, eben auch schon die eingesprochenen Small Modular Reactors. Was ist das, wie ist da der Stand und wer treibt das eigentlich voran?
Im Endeffekt sind das Player aus dem Bereich der Nuklearindustrie, die hier versuchen, eine Zukunftsperspektive für ihre Technologiegruppe zu entwickeln. Du hast drei Konzepte genannt, Thoriumreaktoren, Small Modular Reactors und Kernfusion, die sich alle mehr oder weniger stark voneinander unterscheiden und die auch unterschiedliche Motivationen haben hinter ihrem Einsatz. Small Modular Reactors haben primär die Sicherheitsaspekte im Kopf und dann die Perspektive vielleicht einer besseren Ökonomie, um damit mehr oder weniger den heutigen Reaktorpark zu ersetzen. Thoriumreaktoren wiederum bauen auf einem anderen Brennstoff auf, während Uran, wie ich vorher gesagt habe, so eine Reichweite von um die 130 Jahre noch hat, wird abgeschätzt, dass von Thorium betriebene Reaktoren viel länger noch laufen könnten. Bei beiden Konzepten muss man aber sagen, es gibt keine derzeit im Markt befindlichen. Es gibt Konzepte, es gibt Studien, es gibt teilweise Versuche, aber die Technologie ist noch nicht off the shelf verfügbar. Das heißt, es ist eigentlich noch nicht möglich, diese im größeren Stil zu bauen. Und wenn man jetzt vergleicht zu dem, was da auch der Günther erzählt hat über den Bau der 3 Reaktoren in Europa, des EPRs. Das sind Technologien, die seit Jahrzehnten etabliert sind, von denen Hunderte weltweit bisher gebaut wurden und wo es hier schon Probleme gibt, 3 Reaktoren in Europa zu bauen, dann kann umso mehr bezweifelt werden, dass Reaktoren, die noch nicht verfügbar sind, in absehbarer Zeit in großer Menge zur Verfügung stehen werden. Mhm. Eine zusätzliche Thematik ergibt sich hier natürlich auch noch für die Kernfusion, die im Vergleich zu zum Small Modular Reactor oder zum Thoriumreaktor noch mehr im Forschungsstadium ist. Die Kernfusion hat sich in den letzten Dekaden gut weiterentwickelt, ist aber noch weit weg von einem Demonstrationsreaktor, das heißt einem Reaktor, der in der Größe eines Kraftwerks betrieben wird und der signifikante Energieüberschüsse liefert. Ein Demonstrationsreaktor ist vom derzeitigen Entwicklungsstand her erst frühestens ab dem Jahr 2050, 2060 zu erwarten.
Okay, das ist die Fusionskonstante, oder?
Es ist
immer so 20, 30 Jahre in der Zukunft kommen die Fusionsreaktoren dann in die Breite.
Kernfusion ist eine hochkomplexe Technologie. Wir erzeugen hier Bedingungen, wie man salopp gesagt, man sich sie kaum bis nirgends im Universum findet. Man muss sich Folgendes vorstellen. Wir haben im Inneren eines Kernfusionsreaktors eine Temperatur von 150 Millionen Grad. Und 10 Meter weiter
150 Millionen Grad.
Und 10 Meter weiter haben wir mehr oder weniger eine Temperatur vom absoluten Nullpunkt, weil dort supraleitende Magnete positioniert sind, die auf 0 Kelvin gekühlt wurden. Diese Plakette sind erforderlich, einfach um den magnetischen Einfluss des Plasmas zu gewährleisten. Das heißt, auf 10 Metern ein Abfall von 150 Millionen Grad. Als Beispiel aus der Natur. Wir haben in der Sonne eine Oberflächentemperatur von 6000 Kelvin und eine Kerntemperatur von 15 Millionen Kelvin. Das heißt, eine Temperaturdifferenz, die um Größenordnungen niedriger ist. Der Kern hat nur ein Zehntel der Temperatur, wie in einem Fusionskraftwerk. Nur ist zwischen dem Sonnenkern und der Sonnenoberfläche sind hunderttausende Kilometer. Das heißt, diese Extrembedingung führt natürlich zu schwer vorhersehbaren und schwer steuerbaren Verhalten dieses Plasmas, das da drinnen ist. Mhm. Daher ist es einfach hochaufwendig und vom wissenschaftlichen und technologischen her wirklich eine Top-Leistung, das zu bewerkstelligen und dementsprechend aber auch große Herausforderungen, das zu schaffen. Dementsprechend ist man auch noch nicht so weit, um das zu bauen.
Aber ist da die Gefahr nicht eigentlich noch größer, dass uns das um die Ohren fliegt?
Nein, eigentlich weniger, weil der Kernfusionsprozess im Vergleich zur Spaltung tendenziell, also eigentlich sofort unterbrochen wird, sobald eine Störung von außen kommt. Und dann das vorhandene Material drinnen nicht diese Nachzerfallswärme liefern kann, die Kernbrennelemente in Spaltreaktoren liefern. Das heißt, das Sicherheitspotenzial von diesem Aspekt her ist wesentlich geringer. Mhm. Was aber wesentlich höher ist, ist, dass durch einen Störfall der Reaktor selbst beschädigt wird und damit das Investment verloren geht. Mhm. Das heißt also, dass man jetzt große Auswirkungen nach außen hat, weniger dramatisch, aber sehr wohl, dass eine Anlage, die 20 Milliarden Euro kostet, nicht mehr verwendbar ist.
Mhm. Als du damals begonnen hast, theoretische Physik zu studieren, hast du dir dann gedacht, dass du so einen Fusionsreaktor mal bauen wolltest? Oder was war da der Treiber?
Es war mir damals schon klar, dass, wenn alles gut läuft, ich nach einem Jahrzehnt in der Pension vielleicht einmal einen kommerziellen Reaktor sehen könnte. Das war vor 20 Jahren. Mittlerweile könnte ich vielleicht einen Demonstrationsreaktor sehen. Und ich bin auch prinzipiell noch immer davon überzeugt, dass man es technologisch schaffen wird, einen funktionierenden Fusionsreaktor zu bauen.
Da sind ja jetzt schon Arbeiten in Gange, ITER.
ITER zum Beispiel, genau, aber ja. ITER ist noch immer ein großes Experiment, ist noch immer kein kommerzieller Reaktor. Okay. Das ist eine Generation noch von der Demonstration entfernt. Ja. Ich glaube, man wird es hinkriegen, aber es sind zwei Punkte. Zum einen, es wird nicht billig. Ein Fusionsreaktor ist eine teure Einrichtung. Das heißt, die Hoffnung, dass man Strom zum Nulltarif bekommt, wird nicht sein. Es wird teurer Strom sein. Er wird teurer sein als die jetzigen Kernspalt, der Strom aus den Nuklearkraftwerken. Und wie ich schon erwähnt habe, ich glaube nicht, dass vor dem Jahr 2060 etwas verfügbar sein wird, wahrscheinlich noch später. Das heißt, um uns in der Bewältigung der Klimakrise zu helfen, wird diese Technologie schlicht und ergreifend zu spät kommen. Wir werden bereits andere Technologien installiert haben müssen, bis dahin. Das heißt, es wird dann keine Rolle mehr spielen. Das heißt, nicht too cheap to meter, too late to matter.
Too late to matter. Das betrifft ja dann nicht nur die Fusionsreaktoren, wie ich jetzt mitnehme, sondern auch die konventionelle Kernkraft, weil es eben zu lange dauert, neue Anlagen zu errichten, um tatsächlich einen substanziellen Effekt auch zu haben bei der Bewältigung der Klimakrise. Stattdessen sollten wir lieber voll auf Erneuerbare setzen, Netze ordentlich ausbauen und Speicher ausbauen, um da die Energiewende zu schaffen. Wenn Länder auf die Kernkraft setzen, dann tun sie das wahrscheinlich, weil sie schon darin investiert sind, weil sie Technologieanbieter haben, die diese Kernkraftwerke bauen, weil sie darauf angewiesen sind, ihre aktuelle Flotte weiter zu betreiben. Das heißt, da stecken auch große nationale Interessen dahinter. Es ist vor dem Hintergrund der ganzen Sicherheitsthematik, der Endlagerprobleme, keinem Land anzuraten, neu einzusteigen in die Kernkraft. Das ist auch etwas, das ich mitnehme. Und dass es große Probleme gibt. Würdet ihr da noch was ergänzen?
Naja, ich glaube vielleicht abschließend, weil ja Frankreich so dahinter ist in dieser ganzen Thematik, ja. Wie am Anfang erwähnt, Frankreich hat 56 Kernreaktoren im Betrieb mit einem Durchschnittsalter von mehr als 35 Jahren. Mhm. Ja. Einer ist in Frankreich im Bau, in Flamanville. Mhm.
Allein, wenn Sie das ist ein zusätzlicher Reaktor auf einem Standort,
Schon ein Kernkraftwerk ist, da wird eben ein zusätzlicher Reaktor in der Normandie errichtet. Wenn die machen jetzt Laufzeitverlängerungen, sollen sie im Durchschnitt dann, sagen wir, 55 oder 60 Jahre halten, ja, diese Kernkraftwerke, die sie haben. Aber allein, um diese alte Flotte zu erneuern, ja, steht Frankreich vor einer Herausforderung, die kaum bewältigbar ist, weil momentan, wie der Martin schon gesagt hat, Olkiluoto, Hinkley Point C und Flamanville mit drei Reaktoren sind die Franzosen mehr oder weniger ausgelastet bis überlastet und kriegen das nicht gescheit hin. Und wie sollen die in den nächsten Jahrzehnten 56 Kernreaktoren austauschen? Und jetzt muss man noch dazu sagen, wir reden ja aus der Klimaschutzperspektive. Ja? Das heißt, die müssen diese Kernkraftwerke austauschen, um den Status quo zu erhalten. Da reduzieren sie noch gar keine CO2-Emissionen damit dann. Also da sind einfach Dimensionen im Spiel, die einfach darauf hindeuten, dass Frankreich über einige Jahrzehnte nicht an Lösungen gearbeitet hat, mit diesem Problem umzugehen und jetzt vor einer Riesenherausforderung steht. Und deshalb darf man sich nicht wundern, dass die im Taxonomieprozess den Freibrief haben wollen, diese Technologien jetzt in einem Ausmaß zu fördern, dass das jenseits von Gut und Böse ist.
Ja. Ich meine, für mich ist es eh schon relativ klar, in welche Richtung das gehen wird. Strom aus Atomkraft, die Abfallbehandlung und die Aufbereitung von nuklearen Brennstoffen wird in die Taxonomie aufgenommen werden. Ich habe heute in der Früh gelesen einen Kommentar von der Energiekommissarin Kadri Simson, die gesagt hat, wir müssen jetzt einen Gang hochschalten bei Investments, um Kernkraftwerke länger betreiben zu können. Ganz klar Richtung Frankreich gerichtet. Sie sagt, wie du auch gesagt hast, die französische Kraftwerksflotte ist schon alt und bis 2030 müssten viele davon abgeschaltet werden. Das ist eigentlich der Zeitraum, wo es aus ihrer Sicht am notwendigsten wäre, welche zu haben, weil dann auch viele Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Und sie sagt auch, dass das französische Klima- und Energiegesetz das vorsieht, das sagt, dass bis 2035 14 Reaktoren den Betrieb einstellen müssen, um ein Ziel zu erreichen, nämlich den Anteil der nuklearen Energie in Frankreich auf 50% zu drücken. Und da will sie eigentlich dagegen arbeiten. Und für mich ist schon vollkommen klar, was passieren wird, nämlich dass die Kernkraft in die Taxonomie aufgenommen wird. Ja. Gut, machen wir einen Schlussstrich. Ich denke, das Thema wird uns leider auch noch ein bisschen länger begleiten. Österreich hat schon angekündigt, sich da auch rechtlich zu wehren, wenn denn die Kernkraft in die Taxonomie aufgenommen wird. Also da ist sicher noch nicht das letzte Wort gesprochen. Zumindest einmal was den Kampf dagegen betrifft, sage ich mal. Ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt in unsere nächste Rubrik, unsere Standardrepublik. Unsere Standardrubrik bei Petterschule. Es geht um das Fundstück. Jeder erzählt kurz über eine Zahl, Studie, Film, Artikel, was auch immer, was einem untergekommen ist, was man gerne empfehlen würde. Günther, was hast du?
Ja, heute habe ich einmal etwas mit, das nicht zum Lesen ist und nicht zum Anhören, sondern auch zum Anschauen. Eine Fernsehdokumentation, die ich auf Arte TV gefunden habe, die auch auf dem YouTube-Kanal von Arte zu finden ist. Sie ist eine zweiteilige Dokumentation mit dem Titel Öl macht Geschichte und zeigt auf, wie eben die Entwicklung der Nutzung von Erdöl seit dem 19. Jahrhundert und von der Petroleumlampe bis zum heutigen Tag gelaufen ist, welche Strömungen, welche Machtverhältnisse hier im Spiel sind, wie sich verschiedene Staaten und Unternehmen verhalten haben. Also im Prinzip die gesamte Historie der Erdölnutzung bis in die Jetztzeit auf zwei Folgen einer Dokumentation verteilt, habe ich sehr interessant gefunden, ist sehr leicht verdaulich auch aufbereitet und zeigt doch auch die Hintergründe, was da alles im Spiel ist an weltpolitischen Machtverhältnissen im Zusammenhang mit der Nutzung von Erdöl.
Super Sache. Martin, hast du was für uns?
Ja, ich habe auch etwas gefunden. Es hat eine kleine Verbindung zu unserem heutigen Thema, nämlich der Energie aus Spaltung von Energieträgern. Und zwar spreche ich hier aber von einem völlig anderen Energieträger, einer, der in Österreich wesentlich etablierter und wesentlich akzeptierter ist, nämlich Holz. Und Holz kann man spalten und daraus wird Scheitholz. Und der österreichische Biomasseverband hat eben jetzt einen eigenen Podcast zu diesem Thema gemacht, der sich Gescheitholz nennt und ab jetzt zu hören ist. Und das ist meine Empfehlung für heute.
Wunderbar. Alles Gute an dieser Stelle damit. Schön, wenn auch andere Organisationen auf Podcasting setzen. Jetzt gibt es ja schon relativ viele. Einer davon ist auch mein Fundstück. Ich will euch auch einen Podcast empfehlen, und zwar von Andreas Niesner. Er ist in den sozialen Medien besser bekannt als Rauchfangkehrer. Sicher einer der innovativsten seiner Zunft in Österreich und immer drauf und dran, auch sein Handwerk neu zu erfinden. Er war zu Gast auch letztens beim Klimaaktiv-Podcast Klimadialog. Er hat auf jeden Fall keine Berührungsangst zu neuen Themen. Und er hat jetzt einen Podcast. Sein Podcast heißt Rauchfangkehrer. Also so mit wie Care, Rauchfangkehrer on Air. Und in der ersten Folge ist Architekt Heinrich Schuller zu Gast und er spricht mit Andreas Niesner über die Rolle der Architektur in der Klimakrise. So, und dann habe ich noch ein kleines Fundstück, das zusammenhängt mit dem Thema des heutigen Podcasts. Es ist auch ein Dokumentarfilm eines Österreichers von Markus Kaiser-Mühlecker. Er hat die Dokumentation Atomlos durch die Macht publiziert und begibt sich darin auf die Spuren der österreichischen Anti-Atom-Bewegung. Gibt's auf YouTube und die Links zu allen Fundstücken gibt's in den Shownotes. So, das war's wieder von uns. Ich bedanke mich recht herzlich bei der Laura Fanschek fürs Aufnehmen, fürs Schneiden, fürs Produzieren und bedanke mich auch sehr herzlich bei meinen Gästen Martin Baumann und Günther Pauritsch.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Ja, wir werden euch sicher bald wieder mal zu Gast haben. Halten Sie uns die Treue, empfehlen Sie uns weiter, bleiben Sie gesund. Und abonnieren Sie doch bitte auch Petterschule Projects.
Wir hören uns bei Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.